Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Herzlich willkommen, es ist wieder Podcast-Time. Ich freue mich heute total, denn ich habe zum ersten Mal in diesem Podcast einen Gast, zum zweiten Mal. Herzlich willkommen, liebe Christine Kempkes.
Ja, hallo, liebe Annette, ich freue mich echt auch total, dass ich zum zweiten Mal bei dir zu Gast sein darf.
Ja, ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor. Christine ist Trauerbegleiterin in Oberhausen und Bestatterin und hat einen sehr, sehr spannenden unternehmerischen Weg hinter sich, ne? Also ursprünglich Angestellte, Bankwesen. Dann hattest du mit einer Kollegin Unternehmen, warst viel in Unternehmen mit dem Fokus auf Gesundheit unterwegs. Warst ganz klassischer Coach, bist natürlich immer noch ganz klassischer Coach. Aber hast dann das Thema Trauern für dich entdeckt und dich da weiterentwickelt mit ganz vielen Weiterbildungen bis jetzt. Trauerbegleiterin, hast da auch deinen Fokus und hast, also im Grunde dreht sich dein beruflicher Alltag so ein bisschen um Leben und Tod, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist auch, da fügt sich gerade so vieles zusammen. Also, wie du so sagst, ne, ich bin halt immer noch Coach und das ist auch, glaube ich, meine besondere Art, in Menschen in Trauer zu begleiten, dass da dieser coachende Aspekt tatsächlich drin ist. Also dieses Entdecke, was da in dir ist, was vielleicht verschüttet ist, denn wir haben alle die Fähigkeit zu trauern und das Thema so ich helfe es selbst zu entdecken. Mhm. Und das ist einfach gerade total schön und diese unterschiedlichen Perspektiven rund um den Tod, ne? Also ich bin ja auch noch freie Trauerrednerin und so habe ich die Menschen in diesen unterschiedlichen Phasen rund um den Tod und das macht gerade ganz viel Sinn.
Mhm. Ja, toll. Das sehen wir beim letzten Mal, als du zu Gast warst, haben wir auch über das Thema Trauer rund um Corona auch gesprochen. Mm, ne? Und yeah. Corona mit uns und Trauer im Coaching. Mm. Und wir werden in den Shownotes, das sage ich jetzt schon mal direkt dazu, damit niemand hektisch suchen muss, werden natürlich diese Folge in den Shownotes auch nochmal verlinken, denn die ist auch sehr, sehr hörenswert. Mm. Heute soll es um was ganz anderes gehen. In der letzten, also die letzte Podcast-Folge vor dieser beschäftigte sich mit dem Thema Kriegsenkel. Und ich dachte danach, ach, das wäre jetzt super klasse, das Thema transgenerationale Weitergabe noch mal stärker in den Fokus zu nehmen. Und ich habe so ein paar Fragen für mich auch mal notiert, weil ich das Thema selber total spannend finde. Und bei meiner Vorbereitung für die Folge ist mir erstmal klar geworden, das heißt gar nicht transgenerationale Weitergabe, sondern transgenerationale Übertragung. So, da sind wir schon mal in der Welt der Fachbegriffe angekommen und das Psychologie-Lexikon, das Online-Lexikon Stangl sagt, dass es da hauptsächlich um die Übertragung von Erlebnissen aus Krieg, von sexuellem Missbrauch und von schwerer körperlicher Misshandlung geht. Sind es wirklich ausschließlich diese schweren Traumata oder wie ist da deine Sicht drauf?
Also ich wollte gerade sagen, dass was du jetzt benannt hast, sind ja die weitergegebenen oder übertragenen Traumata, ne? Also transgenerationale Trauma. Und ich erlebe in meiner Praxis und habe es ja auch an mir selber mit meiner eigenen Familiengeschichte erlebt, dass auch andere Themen übertragen werden können und der Schmerz daraus übertragen werden kann. Und gleichzeitig sind wir aber natürlich bei der Frage, wie definiere ich Trauma? Ne? Also in meinem Fall jetzt beispielsweise ist es ja die Trauer meiner Mutter um ihr erstgeborenes Kind, was eben tot zur Welt kam, lange bevor ich geboren wurde. Das ist natürlich per se auch erstmal eine traumatische Erfahrung. Mhm. Aber es ist eben nicht sexueller Missbrauch oder diese Kategorien, die du vorhin benannt hattest. Aber es ist auch eine traumatische Erfahrung. Es hat einen Trauerprozess gegeben, den meine Mutter nicht gut gelebt hat, wie das in der Generation so üblich ist. Und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren halt festgestellt, dass ich diesen Schmerz genommen habe, den sie nicht leben konnte. Und dass ich nicht nur Schmerz selber um meine tote Schwester hatte, sondern auch noch Schmerz, der eigentlich zu meiner Mutter gehörte.
Christine, darf ich da ein bisschen nachfragen noch zu deiner Geschichte? Wie hat sich das geäußert? Dir war ja wahrscheinlich gar nicht klar, dass, also A, war dir überhaupt klar, dass das Gefühl, was du da spürst, dass das Schmerz ist? Und im Zweiten, dir war ja wahrscheinlich nicht bewusst, dass das mit dieser älteren, unbekannten, totgeborenen Schwester zu tun hat.
Also zunächst mal muss ich sagen, dass das ja nie ein Geheimnis in unserer Familie war. Ne? Ich wusste immer, dass es Elisabeth gab. Ich wusste immer, dass der 14. Juli ihr Geburtstermin ist, 1958. Und gleichzeitig war es aber auch tabuisiert. Also ich habe schon auch in meiner Jugend schon gespürt, dass das im Juli immer eine schwere Zeit für meine Mutter war. Aber ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Sie hat darüber nicht gesprochen, mein Vater sowieso nicht. Ne? Damit bin ich erstmal so groß geworden. Und dann habe ich immer wieder mal in meinem Erwachsenenleben Situationen gespürt, wo ich tief traurig war, obwohl rings um mich herum und meine sonstigen Lebensumstände gar keinen Anlass gaben, so traurig zu sein. Mhm. Also ich habe das, heute sage ich, das war wie so ein Trauerkloß oder Kern, der mir in mir drin steckte und den ich nicht verorten konnte, den ich nicht einordnen konnte. Und es gibt ja keine Zufälle im Leben. Ich habe halt an einem 14. Juli, und zwar 2018, als meine Schwester 60 geworden wäre, saß ich hier auf der Terrasse. Es war ein ganz schöner Sommertag und ich dachte an just in dem Moment, an diesen Tag, also wurde mir gewarnt, es ist der 14.7. Elisabeth, die wird heute 60. Und dann schoss sofort der Gedanke, und das ist der Schmerz, den ich spüre.
Okay.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon Weiterbildung gemacht in puncto Aufstellungsarbeit, systemische Aufstellungsarbeit. Und ich fing gerade an, mich mit dem Thema Familienbiografie zu beschäftigen, habe ja dann später auch diesen familienbiografischen Coach gemacht. Und genau in diesem Tag, in dem Moment, hatte ich dann erstmals den Gedanken, das ist gar nicht mein Schmerz. Und dann durfte ich auseinandersortieren, weil natürlich ist es auch ein Stück weit meiner, weil ich hätte gerne eine 11 Jahre ältere Schwester, ne, mit der ich hätte in meiner Jugend irgendwie shoppen gehen können oder so, ne, rumalbern können, was auch immer ich mir da vorstelle. Aber es ist auch eine ganze Menge Schmerz, der eben nicht zu mir gehört. Und später habe ich dann in der Fortbildung zum familienbiografischen Coach halt auch diesen schönen Satz meiner Ausbilderin gelernt: Manche Themen sind zu groß, um sie in einer Generation zu bearbeiten.
Ach, das ist ja ein schöner Satz.
Ne? Und dann geht es halt weiter.
Ja. Ach, danke auch für dieses persönliche Erzählen an der Stelle. Ich hatte mir auch in der Tat, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, zum Thema Trauma, aufgeschrieben die Frage, ob wir an der Stelle dieser transgenerationalen Übertragungen diesen eher engen Traumabegriff brauchen, der ja auch in der Psychologie viel stärker verwendet wird, oder ob es auch der Traumabegriff sein kann, den wir ja auch im Coaching eher verwenden, weil wir hier nicht mit diesen tieftraumatischen Dingen arbeiten, sondern eher, also da, deine Geschichte, die wäre ja zum Beispiel in einem Coaching auch aufgehoben gewesen, mit einer Expertise des Coaches und auch zu bearbeiten gewesen.
Genau.
Was ist für dich bearbeitet? Wie stehst du dazu?
Also ich hatte jetzt das große Glück, dass meine Mutter ja noch lebt. Die war zu dem Zeitpunkt 90 oder wurde dann 90 und sie sehr offen ist. Das heißt, ich konnte sie damit konfrontieren. Und das ist ganz, ganz zauberhaft, was dadurch entstanden ist, weil sie erstmals selber wirklich in diesen Schmerz gegangen ist. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben, den Friedhof zu finden. Sie wusste das alles nicht. Sie hat selber nach dieser Geburt um ihr Leben gekämpft und lag noch im Krankenhaus, als das Kind beerdigt wurde. Ne? Das heißt, vermutlich, das konnten wir nicht mehr klären, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt, als wir es rausgefunden haben, ja schon tot war. Vermutlich ist er alleine hinter dem Sarg hergegangen, weil meine Mutter weiß, dass seine Eltern, also ihre Schwiegereltern, das negiert haben. Die wollten damit gar nichts zu tun haben. Das ist die Generation. Ich will da gar nicht urteilen oder ich bin da gar nicht gram drum, sondern wir müssen ja die Lebensumstände von damals, ne, von 1958 berücksichtigen. Ich habe jedenfalls diesen Friedhof ausfindig gemacht. Ich weiß, in welchem Grabfeld sie gelegen hat. Das ist natürlich heute kein Kindergrabfeld mehr. Und wir sind dahin gefahren und wir fahren seitdem regelmäßig dahin und legen Blumen ab. Und das, als wir das erste Mal da waren, hat meine Mutter auch wirklich nachgespürt. Wir sind da so durch dieses Feld gelaufen und da sind heute so vereinzelte Gräber. Und dann sagte sie, ich glaube, hier ist es. Sie hat das wirklich gespürt. Ich glaube, hier ist es. Und sie hatte ein Blümchen aus ihrem eigenen Garten mitgebracht. Ich hatte so ein Herz noch stecken lassen und eine Kerze mit ihrem Namen drauf. Und dann haben wir das da abgelegt. Da war auch eine Bank, haben uns da hingesetzt und dann gucken wir uns so um. Und all die Gräber um uns herum, die hatten alle eine Engelfigur auf dem Grab stehen. Und ich dachte so, ja, so soll das jetzt gerade sein, ne? Und meine Mutter sagt eben heute, dass das eben jetzt für sie der Heilungsprozess beginnt. Natürlich auch schmerzhaft. Sie hat unendlich viel geweint, aber endlich kann es raus. Endlich muss sie es nicht mehr runterschlucken. Und ich habe auch schon mit Klienten gearbeitet, wo das eben mit der lebenden Person nicht mehr geklärt werden konnte oder nicht mehr zurückgegeben werden konnte. Und dennoch können wir es bearbeiten. Das ist ja das Tolle. Ne? Es ist nie zu spät dafür. Dann gehe ich halt zum Grab der verstorbenen Person und oder schreibe einen Brief oder besprecht das quasi. Ich kann das können wir im Coaching ja wunderbar tun.
Ja, also Plädoyer für einen etwas weiteren Trauerbegriff für unsere Arbeit.
Ja, Traumabegriff, genau. Und zwar auch deswegen, ich habe da gerade ein spannendes Buch zu gelesen, das kannst du auch gut verlinken in den Shownotes, Ererbte Wunden von Katharina Drechsel. Das gibt es einmal in der Version für Therapeuten sozusagen. Das ist das Fachbuch. Und sie hat aber auch noch die etwas leichter lesbare Fassung für die KlientInnen geschrieben. Ne? Das heißt dann auch Ererbte Wunden entdecken, glaube ich.
Entdecken auf jeden Fall.
Ja, genau. Und sie arbeitet halt mit KlientInnen, die in den Generationen davor ein traumatisches Erleben haben. Also durchaus auch mit einem engeren Traumabegriff. Was aber in der Nachfolgegeneration passieren kann, ist, dass eine Situation, die eigentlich nicht traumatisch ist, trotzdem eine traumatische Belastungsstörung auslöst.
Ach, spannend.
Und das finde ich halt mega spannend. Ja. Ja? Also sie hat ganz viele Beispiele in ihrem Buch. Eins fällt mir ein, da ist der Vater, war im Krieg, hat im Schützengraben gelegen, hat da Entsetzliches erlebt, hat danach zu Hause nie darüber gesprochen. Es gab diesen emotionalen Cut sozusagen, ne? Und der Klient von dieser Autorin, der hat dann einen Fahrradunfall gehabt mit einem Sturz, wo er aber sofort sehr gut versorgt war. Irgendwie seine Frau war mit dabei, hat ihn, bis der Arzt kam, versorgt. Also eigentlich war diese Umstände, die manchmal dazu führen, dass ein Erleben traumatisch wird oder eben nicht, waren eigentlich begünstigend. Also es hätte eigentlich keine traumatische Belastungsstörung daraus erwachsen können, so. Und dennoch gab es sie. Und dann hat sie halt in der Arbeit mit dem Klienten entdeckt, dass das Trauma des Vaters in dem Moment wieder getriggert wurde und dann hochgekommen ist. Und das wissen wir halt heute aus der Epigenetik, ne? Dass wir eine Veränderung in den Proteinen, das ist noch gar nicht zu Ende erforscht, ne? Das ist alles noch ein ganz aktuelles, frisches Forschungsgebiet, total spannend. Aber was wir halt wissen, ist, dass es eine Veränderung in der epigenetischen Signatur gibt, so heißt das. Das hat biologisch was mit den Proteinen zu tun. Und dann kann es sein, dass das quasi brach liegt im Körper. Also da tut sich erstmal nichts, aber dann gibt es irgendwann den Auslöser.
Genau, und dann entstehen dann Verbindungen.
Genau.
Und dann wird das ausgelöst und dann geht der Prozess weiter. Wir müssen das ja an der Stelle auch einfach noch mal klar machen. Emotionen hat unglaublich viel mit den biochemischen Vorgängen in unserem Körper zu tun und mit dem gespeicherten Material. Und das meine ich jetzt mal ganz positiv. Ja. Also wir haben uns im Grunde ja unseren Körper, also vorrangig unser Gehirn, weil das Ganze ja steuert, vorstellen wie so eine Riesenbibliothek oder auch ein Fotoalbum. Und da sind ganz viele Dinge angelegt. Und ganz vieles von diesen vielen haben wir in unseren automatischen Abläufen. Ganz vieles stoßen wir über Lernen an. Und im Grunde ist der dieser Vorgang, wenn man es ganz runterbricht, fast sowas wie Lernen. Ja, weil wir nehmen was auf, wir machen da was mit und dann geht ein Prozess in uns los. Nur, dass wir es natürlich nicht so nennen würden, weil es ja eine negative Auswirkung auf uns hat. Also ich finde, es ist hochspannend und man muss sich also wirklich, wirklich klar machen, dass das auch nicht steuerbare Prozesse sind.
Genau. Und was hier halt so spannend ist im therapeutischen Kontext, ne, ist, dass sie das tatsächlich dann auch bearbeiten kann, wie ein eigenes Trauma. Also sie lädt dann diesen verinnerlichten Vater in die Sitzung ein. Also der Klient geht raus, kommt wieder rein als der verinnerlichte Vater und dann macht sie mit dem eine Sitzung. Und zwar so weit, dass, ne, also teilweise, das wird auch mit EMDR bei ihr bearbeitet, ne, dass der Knoten dann gelöst ist und dann kommt wieder der eigentliche Klient.
Ja,
das ist mega spannend.
Das ist ja eine Form von einer Teilearbeit. Das wird vielen unserer Hörerinnen und Hörern ja auch was sagen. Und ich erlebe das im Moment in meiner Arbeit im Emotionscoaching auch. Also auch da habe ich jetzt kürzlich in einer längeren Coaching-Reihe mit einer Klientin was Traumatisches bearbeitet. Und auch da ist es wirklich, was die Teilearbeit bringen kann, zum Bearbeiten auch der Anteile, die wir übernehmen. Ja, und das wirklich irre. Klar, sind wir schon drauf geeicht, dass dann da ein Vater und eine Mutter und ein Geschwister und ein Lehrer oder ne, keine Ahnung, die Nachbarin auftaucht. Aber dass da auch Großeltern und vielleicht auch Generationen darüber hinaus noch eine Rolle spielen können und in so einer Teilarbeit plötzlich auftauchen, weil sich eine Facette dieser Persönlichkeit bei uns niedergeschlagen hat.
Genau.
Sehr spannend. Christine, hast du eine Idee davon, über wie viele Generationen sich Dinge übertragen können? Also wir wissen das ja jetzt aus der Kriegsenkel-Thematik, dass das jetzt so, also eine auf jeden Fall, aber auch zwei. Und es gibt ja mittlerweile auch Kriegsurenkel, wo sich das immer noch durchschlägt. Ja.
Also ich habe einen Artikel dazu die Tage mal gelesen in einem Fachmagazin, dass dieses Thema Epigenetik und epigenetische Signatur bis in die dritte Generation inzwischen nachweisbar ist. Und das ist ja auch die Generation, mit der ich noch im familienbiografischen Coaching arbeite. Also ich mache ja die Klientenebene, die Elternebene, die Großeltern und die Urgroßeltern. Also es ist auch bis in die dritte Ebene hoch. Und es ist schon spannend, da im Genogramm auch immer wieder zu sehen, ne, was da oben auf der Urgroßelternebene schon passiert ist und sich dann durchzieht. Also welche Parallelen dann auch oft entstehen, dass sich Muster entwickeln, so richtige Familienmuster. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das ganz oft auch epigenetisch nachweisbar wäre. Ne?
Ja, auf jeden Fall, zumindest ein Anteil. Vielleicht erklären wir ganz kurz noch den Begriff Genogramm. Da ist vielleicht nicht allen ganz genau. Ja. Was wir kennen, ist das Soziogramm.
Ja.
Und das ist ja ähnlich. Ne?
Genau, also das Genogramm ist eigentlich ein erweiterter Stammbaum. Ne? Wir entwickeln in der Coaching-Sitzung die Familie mütterlicher und väterlicherseits bis hoch in die Urgroßelternebene. Und dann eben, aber anders als im Stammbaum, der ja nur die Namen und die Geburts- und Sterbedaten enthält, ergänzen wir das im Genogramm um Daten wie Religionszugehörigkeit, besondere Ereignisse, besondere Lebensumstände, Todesursachen, wenn bekannt. Und es werden auch alle nicht geborenen Kinder eingetragen, alle Totgeborenen, alle Abgetriebenen. Und das ist das für mich immer wieder so Berührende. Das ist nämlich die erste magische Wirkung eines Genogramms. Das zeichne ich ja auf einem großen Flipchart-Block, dass auf einmal jeder in der Familie den Platz bekommt, der ihm zusteht.
Ja.
Weil ganz oft ist ja in unserem Leben gefühlt alles irgendwie verrückt. Ja, dann, also im wahrsten Sinne, so heißt auch das Buch meiner Ausbilderin, aus Liebe verrückt. Mhm. Ja. Dann gehen wir zum Beispiel in die Position unserer Mutter. Oder wir gehen als Sohn in die Position des Vaters, der vielleicht verstorben ist früh. Ja, also da sind wir auf einmal gar nicht mehr an unserer Stelle, wo wir eigentlich hingehören. Und diese ganzen nicht geborenen Kinder, auch die abgetriebenen Kinder, die sind auf einmal sichtbar. Und da ist auf einmal klar, ach guck mal, ich bin gar kein Einzelkind. Da sind noch Geschwister. Ja. Und das zu sehen, und jeder hat seinen Platz, der ihm gehört. Ich weiß noch, in meiner allerersten Aufstellung, die ich gemacht habe, da war meine Schwester gar nicht drin. meine Totgeborene. Und ich stand nicht als jüngste von eigentlich ja 4 Kindern, sondern als älteste, an der Stelle der Ältesten. Und dann, das ist mir halt auch später klar geworden, ich bin an die Stelle meiner ältesten totgeborenen Schwester gerückt, ja, in meiner Generation. Und als ich das umstellen konnte und auch die Elisabeth reingestellt habe, war auf einmal Frieden. Ja, und so ist es im Genogramm eben automatisch. Da stellst du es ja nicht erst irgendwie so, wie es gefühlt ist, sondern du zeichnest es direkt so, wie es sein, also wie es ist, wie die Realität ist. Und ich sage auch seitdem, ich bin die jüngste von 4 Kindern. Ich sage nicht mehr, ich bin die jüngste von 3.
Ja, ist spannend. Ne? Ja, es macht was. Klar, es macht was. Ich hatte auch was gefunden zum Thema, ich mache jetzt mal so ein bisschen so einen Pauschalplatz auf. Brauchen wir ja manchmal auch. Männer und Emotionen.
Oh, ja.
ist ja toll, wenn zwei Frauen drüber sprechen.
Oh, aber, ja.
Da wurde ein Zusammenhang festgestellt zwischen dem emotionalen Rückzug der Kriegsgeneration, also der Männer der Kriegsgeneration, die Kriegserfahrung gemacht haben, die zurückkamen, und du hast es eben selber erzählt von deinem Vater, der es nicht gesprochen hat. Wir kennen das aus ganz vielen Familien, dass meine Großväter haben auch nicht erzählt. Großmütter haben erzählt, aber über andere Sachen. Ja. Also dass der emotionale Rückzug dieser Generation sich in die nachfolgenden Männergenerationen trägt und dass es deshalb da auch, zu massiven Problemen halt auch kommt. Also es sind ja nicht wenige Beziehungen, wo Frauen oder auch Männer, wenn sie mit einem Mann zusammen sind, darunter leiden, dass der Partner sich emotional zurückzieht oder sich emotional nicht öffnen kann. Und ja, der kann da nicht drüber reden. Und es gibt ja auch dieses, ja, Männer reden nicht über ihre Gefühle. Können sie es nicht, weil sich da so viel übertragen hat? Also eigentlich hat ja jeder erwachsene Mann heute wahrscheinlich in der Geschichte so einen traumatischen Vorfahren männlich.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass diese Generation, die den Krieg erlebt hat, dieses Wegpacken von traumatischen Erlebnissen als Überlebensmechanismus gebraucht hat. Weil sonst wäre ein Weiterleben für diese Generation nicht möglich gewesen. Und was bei meinem Vater zum Beispiel passiert ist, ist, der war ja im Krieg, war im Russlandfeldzug, ist in russische Kriegsgefangenschaft gekommen und war erst 1953 wieder zu Hause. Und mein Vater hat die Erlebnisse in der Kriegsgefangenschaft, die ja auch sehr traumatisch waren, sehr gut verarbeitet, hat darüber sogar ein Buch geschrieben, hat darüber in den 60er Jahren dann angefangen, Vorträge zu halten und so weiter. Also das konnte er verarbeiten und da konnte er sprechen. Aber wir haben in seiner Sterbephase gemerkt, dass da eben Kriegserlebnisse waren, über die er nie gesprochen hat, die dann, da begann dann eine Demenz, er war über 90 und dann brach das raus auf einmal. Dann fiel so dieser Schleier des Verstandes in dieser Demenz und dann hat er nochmal ganz viel rausgekommen aus diesen fürchterlichen Kriegserlebnissen. Aber er konnte das zu Lebzeiten sozusagen nie bearbeiten, weil das war der Überlebensmechanismus. Er hätte sonst die Gefangenschaft nicht überlebt, wenn er nicht das abgekapselt hätte.
Gut verschlossen hätte, ne?
Verschlossen hätte. Deswegen wehre ich mich tatsächlich gegen so ein Pauschalurteil, dass Männer immer dieses Schweigen als Lösungsweg gehabt haben. Also über Teile, vielleicht auch über weite Teile, aber dennoch ist es auch möglich gewesen, Emotionen zuzulassen. Ich glaube, was oft passiert ist, dass die männlichen Nachfahren sich an den männlichen Vorbildern orientieren und die weiblichen Nachfahren, das erlebe ich halt in der Genogrammarbeit auch, sich an den weiblichen Vorbildern orientieren. Das ist, also wir fühlen uns auch immer eher dem gleichen Geschlecht gegenüber verantwortlich, wenn wir zum Beispiel in so eine Rolle der Mutter gehen, ne, oder der älteren Schwester. Ja. Und dadurch entsteht das vielleicht noch mal mehr, wenn die Männer diese Kriegstraumata haben und darüber nicht sprechen konnten, dass es dadurch dann noch mal weitergegeben wurde an die Söhne. Gleichzeitig haben wir aber natürlich immer schon dieses Geschlechterbild von Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, und die Frauen eher dieses Kümmernde, du bist für Haus und Hof, fürs Kümmern, dass allen gut geht, verantwortlich. Ne? Also meiner Tochter würde es jetzt wahrscheinlich, würden die Nackenhaare zu Berge stehen
Ja,
über
meine
diese,
auch.
diese Vorurteile, aber letztlich entspricht es schon durchaus auch so meinem Erleben, ne? Dass,
Ah, und das hat ja auch was Epigenetisches. Also es ist ja
ja.
nicht so, als wäre das komplett aus der Luft gegriffen. Also das ist ja auch ein Bereich, wo Epigenetik schon länger unterwegs ist und forscht. Weil wir einfach sagen, okay, wir haben nun mal eben, was waren unsere frühesten Rollen als Menschen? Ja, und
Genau.
das haben wir noch drin. Und
Genau.
das
Und
ist
aus
ja auch wieder
dieser.
sehr spannend an diese, wie lange überträgt sich das an? Also ich glaube, dass sich das echt massiv lange überträgt und es irgendwann wirklich auch in so einen Schriftzug übergeht in uns.
Ja, und ich habe auch, muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch in der Erziehung meiner Kinder erlebt. Ich habe ja nur meinen Sohn und eine Tochter. Ich musste schon immer wieder mir bewusst machen, dass ich die eben nicht in diesen typischen Dingen erziehe, ja, sondern dass eben mein Sohn auch das Weiche und das Emotionale mitbekommt und leben darf, ne? Genauso wie meine Tochter eben auch das eher Sachliche, das Funktionieren, das ja, so diese männlichen Anteile
Das Raue
genauso,
vielleicht,
das
ja.
Rauere irgendwie, wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag. Ich finde da gerade, glaube ich, nicht die ganz präzisen Worte, aber so, ne, weißt, was ich meine? Es
Ja.
brauchte immer wieder so ein Bewusstsein, weil intuitiv aus mir selbst heraus, ich bin sehr wie ein typisches Mädchen erzogen worden und ne, so.
Wir können uns dem ja auch gesellschaftlich kaum entziehen. Also das, ne, dieses, das hat sich, glaube ich, aufgrund ganz unterschiedlicher Dinge in unserer Gesellschaft so manifestiert, aber sicher auch darauf, dass lange die Rollen einfach sehr fest waren. Ja, und sich davon in der emanzipatorischen Welt zu lösen, ist natürlich auch echt ein gutes Stück Arbeit. Und es ist ja auch so, dass die Literatur schon sehr früh diese Phänomene von Generationen auch mit aufgegriffen hat. Das fand ich auch total. Total spannend, als ich das gelesen habe und dachte dann so, ja, aber stimmt. Also klar, wir können bis in die Antike zurückgehen, wo es auch gibt Generationenaufzählungen. Wir kennen das aus der Bibel, dass Generationen aufgezählt werden, um einen Menschen in eine Reihe zu stellen. Aber dann gab es ja auch eine ganze Weile in der Literatur so das Schicksal, der Mythos, der Familienfluch, ne, so. Und da wurde ja schon literarisch mitgespielt. Scheint es da vielleicht auch so ein natürliches Bewusstsein gegeben zu haben, dass wir Dinge mitbekommen?
Ja, das kann sehr gut sein, ne? Also auch so diese, das, mir fällt jetzt auch dieses Thema Familiengeheimnisse ein. Das ist ja auch ganz in vielen Büchern aufgegriffen worden. Und ja, das macht echt was mit uns.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannendes Thema. Sehr, sehr spannendes Thema. Christine, hast du in deiner Arbeit festgestellt, ob es oder dass es Erkennungsmerkmale für Generationenthemen gibt? Oder woran
Meinst du
merkst
so
du es?
Muster?
Ja, irgendwas, wo du sagst, ach, und wenn das oder das kommt oder wenn ein Satz in der und der Richtung kommt oder so eine Konstellation, dann habe ich schon mal auf dem Schirm, dass da wahrscheinlich ein Generationenthema ist.
Also in der Arbeit mit meinen Klientinnen in der Trauerbegleitung ist es so, dass ich ja am Anfang ein paar Dinge auch abfrage, wie so eine Art Anamnesebogen. Und ein wichtiges Thema ist für mich schon auch immer, auf welchen Boden fällt gerade dieser aktuelle Verlust.
Okay.
Also es macht einen Unterschied, ob jemand zum ersten Mal einen nahestehenden Menschen oder Haustier kann es ja auch sein, verloren hat oder ob das in einer Reihe steht oder ob da zum Beispiel eben vor 20 Jahren die Mutter ganz früh verstorben ist und jetzt ist der, verstirbt der Partner oder die Partnerin. Dann ist für mich immer die Frage, wie wurde denn der damalige Verlust verarbeitet und bearbeitet? Und ganz oft kommen eben dann alte Themen hoch. Ganz häufig sind sie eben nicht gut verarbeitet, weil wenn sie gut verarbeitet wären, könnte jemand im aktuellen Verlust das als Ressource für sich nutzen und würde im Zweifel ja gar nicht Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, ne?
Weil die Trauer sich auf eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürliche Art vollziehen kann.
Genau, weil jemand schon mal einmal die Erfahrung gemacht hat, okay, das ist jetzt gerade eine schwere Krise, aber ich habe schon mal erlebt, dass ich da durchkommen kann. Ich habe ja Ressourcen entwickelt, die mir helfen, auf die kann ich auch heute zugreifen, die kann ich mir bewusst machen. Und ich habe einfach kein Vertrauen, dass ich durch dieses Tal der Tränen durchgehe und dann wieder ins Leben zurückfinde. Aber wenn ich eben als Vorerfahrung eine nicht verarbeitete Trauer habe, dann muss ich mir jetzt eigentlich beides angucken, ne? Also beide Verluste angucken. Oder ich hatte eine Klientin, die hat ihren Partner durch einen ganz plötzlichen, sehr tragischen Unfall verloren und hatte wenige Wochen zuvor eine ganz frühe Fehlgeburt, also so 7. Woche. Und wie das so ist mit diesen frühen Fehlgeburten, die sind ja meistens, das ist so eine nicht gesellschaftlich gar nicht relevante Trauer eigentlich, ne? Die ist sehr tabuisiert. Und so hat sie das auch für sich selber tabuisiert und war zwar tief traurig, aber hat irgendwie gedacht, na, da rede ich jetzt mal lieber nicht drüber, war ja noch so früh und so, ne? Aber das brach natürlich voll auf, als dann wenige Wochen später ihr Partner verunglückt ist, ja? Und dann gucke ich mir beides an. Also ich habe weniger so Anzeichen, dass ich das an irgendeinem Verhalten festmache, als dass ich wirklich bewusst nachfrage, welche Vorerfahrungen mit Verlusten sind da. Und manchmal kann ich aus den Antworten auch schon entdecken, ob es wirklich tatsächlich Sinn macht, mal ein Genogramm zu zeichnen. Also nochmal höher zu gehen in
Ach,
der
genau.
Gruppe.
Ich finde es spannend. Also ich bin ja jetzt, ich rede verhältnismäßig viel in diesem Podcast auch über das Emotionscoaching, weil ich merke, dass das eine unglaublich gute Tür einfach ist zu diesen tiefen Themen, auch zu den zurückliegenden. Und wir haben ja im M-Trace-Coaching, ähnlich wie auch im EMDR, das hast du ja eben auch angesprochen über die Autorin, einen Teil, der nennt sich Processing, wo der Klient sehr mit seinem Thema unterwegs ist. Und ich habe es jetzt schon wiederholt erlebt, dass in diesem Processing dann Figuren auftauchen, die eine Relevanz haben. Und wenn ich das merke, greife ich das nochmal auf und überprüfe, ob da noch ein Thema ist, was noch unbearbeitet ist. Und das sind dann oft Eltern, Großeltern, wo ich denke, ah, okay. Und bei den Eltern überträgt sich ja viel, auch weil wir es miterleben, ja, weil wir auch, ich sag mal so, die emotionale Haushaltsgestaltung der Eltern am eigenen Leib erleben. Bei den Großeltern ist das mitunter ja anders, ne? Oder wenn Urgroßeltern noch gekannt werden, vielleicht, aber oft ist das ja auch eher über Erzählung. Also das finde ich, da lohnt es sich in der Coaching-Arbeit wirklich immer sehr, sehr genau hinzuhören und zu beobachten, was genau wird denn da erzählt.
Ja, genau.
Eben, ja. Wenn denn dann so ein Generationenthema ist, ist ja auch die Frage, was dann tun? Ja? Was tun? Und würdest du sagen, das kann jeder Coach mit seinem Handwerkszeug oder glaubst du, dass es da geeignetere Methoden gibt? Ich würde ja nie sagen, dass es eine gute oder eine schlechte Methode gibt. Es ist ja oft auch eine Frage des Anwenders und des Kontextes. Aber würdest du sagen, also gerade dabei eignen sich meiner Erfahrung nach ABC oder so.
Also ich würde das jetzt auch wiederum nicht pauschal beantworten wollen. Es kommt sehr darauf an, aus welcher Richtung jemand Coach geworden ist und wie er oder sie arbeitet. Aber es gibt natürlich tolle Coaching-Methoden, die wir da anwenden können. Also klassisch zum Beispiel die systemische Aufstellung, ja. Also sich einfach mal, weiß ich nicht, Playmobil-Figuren oder Schleichtiere zu nehmen und mal die Trauer oder das Gefühl, welches auch immer das da gerade ist, was sich zeigt. Ganz oft sind es ja auch Schuldgefühle, ne?
Hervorragend auch mit Farben machen.
Kannst du mit Farben machen?
Aufstellungsarbeit
Genau.
finde ich mit so farbigen, also die Kollegen,
Ja.
die zuhören, wissen, wovon wir sprechen. Deshalb kann
Ja.
ich auch mal so reinhauen. Diese farbigen, sehr neutralen Aufsteller finde ich
Genau.
auch immer ganz hervorragend.
Ja, genau. Auch das geht, genau. Ja, also das ist so auch eins meiner Lieblingsarbeiten, ne? Und dann ist immer die Frage, wie komme ich in diesen, also wenn ich das dann sortiert habe durch eine Aufstellung beispielsweise, wie komme ich dann noch mal mehr in dieses Gefühl von Frieden, von innerer Ruhe, die da einkehrt? Und dann sind es eben auch so Dinge wie Aufschreiben, Briefschreiben, wenn die Personen nicht mehr leben, den den Friedhof ausfindig machen, da hingehen. Das Grab muss gar nicht mehr existieren. Viele sagen dann ja sofort, ja, aber das Grab ist ja schon längst ausgelassen. Ist total egal. Das Grab meiner Schwester ist auch seit Ende der 60er Jahre aufgelassen, ne? Aber da hingehen, eine Kerze anzünden, würdigen. Ne? Es geht ja ganz oft um Würdigung. Mhm. Würdigung des Schmerzes, den der andere hatte.
Mhm. Ne? Also rituell das auch bearbeiten, rituelle Orte schaffen. Kann ich rituelle Orte schaffen für andere übertragene Erlebnisse? Also wir waren jetzt sehr viel beim Tod mit dem Friedhof. Mhm. Ich überlege gerade, wenn es jetzt so eine Kriegserfahrung ist oder Verlust von Heimat.
Ja, also ich kenne Menschen, die sind dann dahin gereist, wo der Großvater gefallen ist.
Okay.
Also sie haben sich auf die Suche begeben, wo das war, und sind dahin gefahren und haben da im Feld eine Kerze aufgestellt. Oder einen Stein abgelegt und einen Stein mitgenommen.
Das kenne ich
den
auch.
Den sie also, dann hier hinlegen. Genau, ne?
Dass man zu Hause so einen Ort schafft, wo man sagt, und das ist der Ort für dieses Erlebnis, für diese Gegebenheit oder für diese familienbiografische Relevanz und dass man sich dem immer wieder widmen kann. Und, oder ihm halt einfach, ähnlich wie bei einer Ausstellung, einfach einen Platz gibt.
Genau, also das ist ja auch oft das Thema, dass es eben verdrängt wurde. Und heilsam ist aber, wenn wir die Dinge integrieren in unser Leben, wenn sie da sein dürfen, wenn der Schmerz oder eben auch dieses Trauma, für das ich erstmal nichts kann, weil es ist das Trauma meines Vaters oder meines Großvaters, dass ich aber dennoch sage, und es gehört aber zu mir, es gehört auch zu meinem Leben dazu und es darf auch Platz haben in meinem Leben. Und diesen Platz kann ich ja körperlich schaffen durch einen Stein, durch eine Kerze, durch, ne?
Genau.
Das ist dieses Würdigen, was da ist. Mhm. Weil es ist sowieso da. Wir können das versuchen wegzudrängen, aber es ist ja da. Also.
Ja. Mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke. Eigentlich ist diese Podcast-Folge insgesamt auch ein Plädoyer dafür zu sagen, lass wir uns unsere Dinge bearbeiten. Ob das jetzt große Traumata sind oder, und da sind wir wieder beim Traumabegriff, ich finde das ja immer wieder spannend, darüber zu sprechen, was darf jetzt eigentlich ein Trauma sein und was nicht. Also wer ist denn da Richter? Ja. Wer hat das Recht zu sagen, das ja, das nein? Dass wenn wir merken, wenn ich merke so, das ist für mich wirklich eine Verlusterfahrung oder das hat ganz viel in mir hinterlassen, wie auch immer. Und ich würde das vielleicht selber gar nicht Trauma nennen, dass man da hinguckt und das bearbeitet, damit es eben nicht weitergeht. Also wenn ich bei mir selber eine eigene Biografie gucke, mein Loslösen von Kirche als System, in dem ich als Seelsorgerin gearbeitet habe, aus einem anderen Beruf raus, freie Entscheidung, tiefer Glaube und dann sich da zu lösen und zu sagen, und ich mache jetzt einen harten Cut. Jetzt habe ich habe keine leiblichen Kinder, meine Kinder sind adoptiert, die sind da schon mal fein raus, aber wer weiß, was die davon mitgekriegt haben. Ja? Und das bei mir zu bearbeiten, damit ich es nicht weitergebe, also entweder an meine nächste Generation übers Lernen ab Modell oder halt auch dann im Endeffekt epigenetisch, weil ich glaube, dass wir heute unsere ganz eigenen Traumata im Leben haben. Mhm. Wir sind keine Kriegsgeneration.
Ja, und im Sinne von Epigenetik gibst du natürlich auch an deine adoptierten Kinder, kannst du was weitergeben. Ne? Und das ist übrigens auch, fällt mir nochmal ein zum Thema Genogramm, da werden dann beide Eltern reingeschrieben, also die Adoptiveltern und die leiblichen Eltern, weil die Adoptiveltern eben auch eine wichtige Rolle spielen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Total entscheidend. Und und ich denke, das ist auch deswegen so wertvoll, dass wir unsere eigenen Themen bearbeiten, weil das ja natürlich auch immer Auswirkungen auf unser Zusammenleben mit anderen Menschen hat, ob das jetzt die Partnerschaft ist oder Freundschaften. Mhm. Also wenn ich merke, ich renne immer wieder vor die gleiche Wand, und ich habe immer wieder die gleichen Themen, die im Miteinander mit anderen Menschen entstehen, dann macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, dem anderen zu sagen, du bist schuld oder ne, du machst gerade was falsch, sondern dann muss ich wirklich gucken, was ist das eigentlich bei mir, was immer wieder diese Situationen entstehen lässt.
Spannend. Ich habe zum Thema Epigenetik übrigens zum allerersten Mal gehört über das Thema Resilienz. Weil bei der Resilienzforschung auch geguckt wurde, ist das denn, also gibt es das, dass wir das weitergeben als Fähigkeit? besser aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen.
Ja, genau.
Es gibt ja nicht nur die negative Übertragung. Also wenn wir transgenerationale Übertragung hören, denken wir Krise. Wir können aber auch das Wort hören und wir können Ressource denken. Das ist nur bei uns noch gar nicht präsent und noch gar nicht angekommen.
Ja, und in der Resilienzforschung, die stützen sich ja ganz dolle auf eine Studie, die mit Holocaust-Hinterbliebenen gearbeitet hat, ne? Und woran liegt das, dass manche Familien tatsächlich daraus eine Stärke entwickeln und Ressourcen entwickeln und andere eben nicht? Genau, ja.
Also ich finde, das ist halt einfach auch nochmal sehr, sehr, eine sehr spannende Facette, ja, dieser Thematik, die noch ein bisschen, die noch zu wenig einfach im Fokus der Öffentlichkeit ist. Mal
Genau.
gucken, was uns da die Zukunft und die Forschung und auch unsere Bereitschaft, uns auf diese Themen einzulassen, noch beschert. Das ist auf jeden Fall hochspannend und sehr wichtig. Du hast uns schon einen ganz tollen Buchtipp mitgegeben zu dem Thema. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und ich werde auch einfach so zur Information, wie transgenerationale Übertragung aus psychologischer Sicht gesehen wird, mal das Online-Wörterbuch der Psychologie von Stangl noch verlinken. Christine, wenn du noch andere Tipps hast zu diesem Thema, gerne her damit. Lesen bildet ja auch.
Ja, genau. Also dieses Buch von meiner Ausbilderin ist tatsächlich auch nochmal gut, weil das auch mit ganz vielen Praxisbeispielen arbeitet. Aus Liebe verrückt
Das nehmen wir auch noch
heißt
mit rein. Christine, du kennst ja auch schon das hinten raus des Podcasts, ne? Also wie das jetzt zu Ende geht. Ich
Tippt, da war ja was.
habe Fragen, da war ja was. Die möchte ich dir natürlich heute auch gerne stellen, denn es ist ja schon fast ein Jahr, dass wir gesprochen haben, denn du warst in einer der ersten Podcast-Folgen zu Gast und der Podcast hatte Ende letzten Monats Geburtstag. Also von daher. Christine, was ist denn deine aktuelle Fortbildung, Weiterbildung? Oder ich glaube, du hast beim letzten Mal von einer größeren Geschichte auch erzählt. Spannende Frage, ob da jetzt aktuell was Neues am Start ist bei
Ja,
dir.
beim letzten Mal war ja die Fortbildung zum familienbiografischen Coach kurz vorm Abschluss. Jetzt habe ich ein Jahr lang mal Pause mit der eigenen Weiterbildung eingelegt und melde mich heute. Das ist tatsächlich auf meinem Plan an für den MTrace Level 1.
Ach,
Das hatte
wundervoll.
ich ja immer schon vor und ich wollte immer warten, bis es wieder in Präsenz stattfinden kann. Und jetzt habe ich gedacht, was für ein Quatsch, weil ich arbeite ja überwiegend online, also macht es ja schlau. Also ist es ja schlau, es auch online zu lernen.
Ja, genau. Ach, sehr cool. Das ist schön. Das
Ja.
freut mich sehr. Ich mache übrigens im September Level 2
Ah, super,
Teil der
toll.
Arbeit. Ja, ganz großartig.
Ja.
Christine, was liest du zurzeit?
Ach, ich lese ja immer mehrere Dinge parallel. Also ich lese
Schön.
dieses Buch Ererbte Wunden, da lese ich gerade noch mal das Klientinnenbuch, also die etwas leichtgängigere Variante, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, ob ich das meinen Klientinnen auch empfehle. Und ich habe es noch nicht angefangen, aber es liegt schon auf meinem Schreibtisch, ist Sprache und Sein.
Ah, sehr cool. Ja.
Ja. Ja,
Gender-Thematik und
genau.
großartig. Sehr spannendes Thema. Da gab es ja kürzlich einen aufrührenden Artikel, ich glaube in der FAZ, der sehr, also wo es sehr kritisch um das Thema Gender. Cool. Und Christine, jetzt heute nach einem Jahr, was würdest du heute sagen? Was wünschst du dir für die Welt?
Also ich wünsche mir mit Blick auch auf die Corona-Situation, die jetzt ja nun uns lange beschäftigt, dass wir das als Teil unseres Lebens anerkennen werden. So wie wir eben auch alle anderen Traumata oder Erlebnisse, Verluste über all das, was wir gerade gesprochen haben, wie ich mir wünsche, dass wir das internalisieren, ne? Also dass das wirklich zu uns gehört. Und akzeptieren können, dass das Leben so bunt ist und eben auch diese Dinge enthält und dass wir eben bei den Erlebnissen, die wir in Corona-Zeiten hatten oder die Familien auch erlebt haben, wenn sie da in der Zeit jemanden verloren haben, dass sie das eben nicht wegpacken, so nach dem Motto, das war halt und muss weitergehen, sondern dass sie es wirklich heilsam, gesund verarbeiten.
Sehr schön. Ja, bin ich ganz bei dir mit dem Wunsch. Ich habe in der Tat auch schon gedacht, wir sind zwar keine Kriegsgeneration, aber wir haben da ja echt auch was Massives erlebt, was die Welt so noch nicht kannte und erleben es noch. Ne? Genau. Ach schön, Christine, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Thema, dafür, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Und dafür ist es wieder ein sehr hörenswerter Podcast geworden.
Ja, total gerne war ich nochmal bei dir. Und ja, spannende Themen, die wir heute hatten.
Ja, auf jeden Fall. Christine, ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag, weil es ist nämlich echt noch früh. Es ist, also wir haben uns heute echt früh aufgerafft hier zum Arbeiten und es ist ein strahlender Sommertag. Also von daher dir heute noch einen ganz wunderbaren Tag. Genieß es, schönes Arbeiten oder was auch immer. Und unseren Hörerinnen und Hörern wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören.
Ja, das wünsche ich dir und euch allen auch.
Danke.
Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.